Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
So, ich glaube, ich darf schon mal die Begrüßung einleiten. Ja, da sind wir wieder, Ida. Wieder zurück.
Ja, hallo.
Anderes Setup. Anderes Setup. Du in den USA und ich in Frankreich in Chamonix.
Ja, es fühlt sich irgendwie sehr weit auseinander an, ja.
Ja, auf das jeden stimmt. Fall. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's gut. Ich bin jetzt den dritten Tag hier und durch die lange Anreise und die Zeitverschiebung hat es ein bisschen gedauert, aber bei uns ist jetzt 8 in der Früh. Ich glaube, bei dir ist es 16 Uhr, stimmt's? Das ist sozusagen den Tag, der heute noch vor uns steht, schon hinter dir. Wie geht's dir in Chamonix?
Gut, ich habe heute Rest Day. Und das war heute richtig, richtig schön, weil heute war ja der Marathon der Herren bei Olympia. Das heißt, ich bin heute mit dem Wissen, dass ich heute quasi die Füße hochlegen darf, heute früh ins Wohnzimmer, habe hier schön den Fernseher angemacht, mich erstmal hier in meinen Lieblingssessel reingesetzt und habe mir zumindest die ersten 30 Minuten angeschaut. Dann war ich auf einen Kaffee verabredet. Aber das war
Mensch, dass dieser Marathon länger sein muss als eine halbe Stunde.
Mann, hätten auch echt schneller laufen können. Nee, aber ich, es war auf jeden Fall ein schöner Start in den Tag. Dann kam Sierra Senal natürlich. Heute ist ja Sierra Senal-Tag, wenn wir aufnehmen. Und deswegen kann ich mich gar nicht beschweren. Ich hatte bisher echt einen richtig schönen Rest-Day und der war auch echt nötig. Also meine Woche war bisher sehr voll und sehr lang. Und deswegen war das heute gut und deswegen geht's mir auch gut. Ja, genau.
Ja, das klingt super. Mir ist so richtig doll hier erst aufgefallen, wie schwer es ist, Olympia zu verfolgen, wenn man auf der anderen Seite gefühlt ist. Weil halt hier, wenn man morgens aufwacht, ist halt bei uns schon fast alles passiert. Und ich bin jetzt um 2 wach geworden und dann ist mir eingefallen, dass ja Marathon ist. Dann habe ich eine halbe Stunde geschaut und bin danach halt wieder, oder halt, also die waren ja dann nach so 10, 15 Minuten im Ziel. Ich habe so die letzten Kilometer gesehen. Dann habe ich noch ein bisschen halt Ergebnisse verfolgt und geschaut, was sonst so los ist und habe dann aber wieder versucht zu schlafen. Und Sierra Senal habe ich halt auch komplett verschlafen. Ich konnte erst die Ergebnisse dann heute Morgen anschauen. Es ist schon irgendwie was ganz anderes.
Ja, ist halt doch irgendwie, ja, wie du vorhin gesagt hast, es ist alles sehr weit weg. Aber wie ist denn dein erster Eindruck von Amerika? Also was ist bisher so passiert? Kann man das schon sagen?
Also es ist jetzt mein drittes Mal ja in Amerika und jedes Mal war ich woanders. Deswegen ist es wieder was ganz anderes, finde ich. Ich finde, Amerika ist jedes Mal so unterschiedlich, je nachdem, wo man hinreist. Also zumindest ist mein Empfinden. Und jetzt sind wir hier in Colorado, gerade in Buena Vista. Und allein schon die Reise von Denver hierher, am ersten Tag waren wir eben in Denver, weil wir da hingeflogen sind. Man fährt halt durch so Täler, die halt einfach auf 3.500 sind. Und rechts und links ragen die Berge rauf. Also es ist irgendwie eine ganz andere Dimension. Es ist verrückt. Man ist so weit mehr in der Höhe. Und ich war gestern jetzt hier auf den Trails so 20 Kilometer laufen. Und habe mir auch ein bisschen was von der Strecke für Montag schon angeschaut, also für den ersten Etappentag. Und eigentlich auf dem Papier sind das nur so 30 Kilometer und 600 Höhenmeter. Und ich dachte, das wird ultra schnell vorbei sein, weil das war ja auch so ein bisschen mein Kriterium. Ich will ja nicht ein wirkliches Rennen hier machen, sondern ein Trainingsrennen. Ich will sozusagen einfach 3 Trainingsdauerläufe hier machen. Und das vereinbaren, weil es ist eben für mich, für Volkswagen eher ein Pflicht-Event. Und habe dann aber gemerkt, okay, die Strecken, die haben zwar nicht viele Höhenmeter, aber die sind so unrhythmisch, dass man ewig lang braucht. Und ja, ich weiß nicht, ich habe nicht so damit gerechnet. Also mal schauen, wie es wird.
Ja, aber ich habe dir ja schon geschrieben, ich bin ganz gespannt, was du erlebst. Und ich glaube, darum geht es ja irgendwie bei diesen 3 Tagen, die da auf dich warten, auch. Also es ist ich finde es richtig cool, dass du das miterleben darfst und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt
auf deinen Bericht. Ja, ich auch. Und es ist auch nochmal toll, so richtig rauszukommen vor dem ganzen UTMB und Chamonix-Ding und nochmal auf andere Gedanken zu kommen. Und ja, es ist einfach ein tolles Erlebnis. Alles ist irgendwie ein bisschen anders und neu und man erlebt so viel, man hat so viele Eindrücke, dass man abends wirklich komplett fertig ins Bett fällt. Natürlich auch noch ein bisschen vom Jetlag her einfach extrem müde ist, aber es ist schon was Tolles und das ist jetzt echt, ich glaube, in Summe sind es dann 12 Tage, die ich hier bin. Ist ja schon auch nochmal gutes Höhentraining sozusagen vor dem UTMB. Und ja, ich bin gespannt auf alles, was noch kommt und werde erzählen. aber es ist doch ganz, ganz anders als bei uns in Europa.
Mhm. Ach krass, ich wusste gar nicht, dass du 12 Tage dort bist, doch. Ach so, ja, das wusste ich nicht, okay.
Ja, am 19. kommen wir zurück nach München in der Früh, genau.
München, oh ja, da geht gleich das Herz auf jeden Fall, ja. Schön.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es auf dem Rückweg dann ist, weil ich glaube, Jetlag ist auf dem Rückweg immer noch extremer, aber mal schauen, das ist einfach so.
Ja.
Ja, dann erzähl uns doch mal, ob du ein Training der Woche mitgebracht hast.
Das Training der Woche.
Ich habe ein Training der Woche mitgebracht und das war dieses Mal sehr einfach. Und zwar ist es mein Long Run vom Donnerstag. Ich hatte ja diese Woche 3 Long Runs, aber trotzdem habe ich mich für den entschieden, weil das war von Ossière nach Le Tour. Das sind quasi, würde ich sagen, die ersten 2 Drittel vom OCC. Man läuft von der Schweiz nach Frankreich und ja, ich bin in der Früh sehr früh aufgestanden, weil ich dann den ersten Zug quasi nach Ossière genommen habe. Und ich habe schon, ehrlich gesagt, beim Aufstehen gemerkt, dass das ein unfassbar mühsamer Tag werden wird. Ich war super müde, null Energie. Deswegen bin ich so schon mal in den Tag rein. Und es war auch dann genau so, wie ich dachte, dass es wird. Also es war wirklich ein langer, langer Lauf. Es war heiß. Ich hatte überhaupt keine Energie in meinen Beinen. Und dann sind 42 Kilometer mit, ich glaube, so 2600 Höhenmetern hoch und ungefähr derselben Menge runter, echt lang. Aber ich habe mich durchgebissen und es ist ganz witzig, weil ich hatte 2022, da bin ich das erste Mal gelaufen. Also nicht jetzt das Rennen, sondern genau diesen Lauf auch, um mir die Strecke anzuschauen. Und da ging es mir genau gleich. Ich weiß es noch so gut, da bin ich in den ersten großen Anstieg rein und habe mir nur gedacht, boah, wieso zum Geier laufe ich dieses Rennen, weil da wird es ja noch viel ätzender, weil da kommen ja dann nochmal ein paar Kilometer und dieser fiese Flegère-Climb obendrauf. Und genau das hatte ich am Donnerstag auch im Kopf und mir gedacht, wieso laufe ich jetzt zum dritten Mal den OCC, wo ich doch weiß, wie ätzend er ist. Und hatte dann aber in La Tour, wo ich unten war, wieder dieses Gefühl, okay, cool, ich habe es gemacht, ich habe es hinter mir und habe mir dann auch wieder eine Sprite geholt, wieder für ungefähr dasselbe Geld wie beim letzten Mal. Ja, war dann doch am Ende des Tages echt ganz froh, dass ich das zumindest einmal gemacht habe, einmal gesehen habe. Am nächsten Tag hatte ich nochmal einen Long Run und der war dann unerwartet. Also da waren dann die Beine auch unerwartet. Also gut, wäre jetzt übertrieben, aber zumindest halt besser, als ich dachte, dass sie waren. Deswegen merkt man auch, dass halt das Training einfach ein bisschen, also dass es anschlägt und dass alles mehr oder weniger da ist, wo es sein soll. Deswegen, genau, war das mein Training der Woche, ja.
Ja, ich finde das immer so erstaunlich, wenn man so einen Hängertag hat oder gefühlt einen, wo einem die Energie fehlt, dann macht man eigentlich noch mehr, also würde erwarten, am nächsten Tag ist es noch schlechter und dann wird es aber besser. Das finde ich so ein Phänomen, was ich mir auch immer nicht so richtig erklären kann. Aber ganz unabhängig davon ist es ja eigentlich nur ein gutes Omen, weil wenn es 2022 dir genauso ging und du dann so ein gutes Rennen hattest, dann ist es doch eigentlich ein gutes Zeichen, finde ich.
Ja, ich will das jetzt nicht so deuten, weil das wäre irgendwie schade, wenn es dann ganz anders wird. Aber ja, hatte ich auch schon kurz im Kopf.
Ich bin hier beauftragt, dein Mental Coach zu sein in dieser Folge. Nein, es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
Doch. Schauen wir mal.
Es ist auch keine Schande, dass deine größten Ausgaben im Moment die Sprite ist. Das ist völlig in Ordnung. Hat man sich verdient nach so einem langen Lauf.
Alter Schwede, wir haben dann auch wirklich, die Sarah Alonso hat mir dann geschrieben, dass sie sich für eine Cola entschieden hat und auch so, ja, dass die auch so teuer war. Und die Abby aus meinem Team hat mir geschrieben, nee, sie hat sich für eine Fanta entschieden. Da wollte ich eigentlich noch eine Umfrage starten, Fanta, Sprite oder Coke. Aber ja, da, also die Preise für diese Getränke sind schon absurd. Also da, ja, freut sich der Geldbeutel nicht. Aber gut, was ist denn dein Training der Woche, Ida?
Also mein Training der Woche ist ein bisschen unaufgeregter, bisschen simpler, aber ich wollte es erzählen, weil ich es ganz cool finde. Und zwar hat sich bei mir so ein bisschen eingependelt, wenn ich einen lockeren Dauerlauf im Flachen habe, also der ist noch von letzter Woche eben, als ich noch zu Hause war in Innsbruck. Und dadurch, dass wir ja am Berg wohnen, hatten wir ja schon ein paar Mal die Thematik, ist dann immer so das Problem gewesen, erst den Downhill runterlaufen für 4-5 Kilometer und dann mit so Downhill-Beinen ins Flache gehen und dann wieder am Ende halt hochlaufen, sodass es nicht wirklich eine flache Einheit ist, die Beine entlastet. Und ich bin jetzt seit einem Monat etwa darauf gekommen, dass ich einfach, ich laufe so etwa 80 Höhenmeter von unserer Wohnung aus hoch, nehme dann die Gondel und fahre runter ins Tal. Dann laufe ich flach, dann hole ich mir Croissants vom Bäcker und dann fahre ich mit der Gondel wieder hoch. Also es ist wirklich aus vielerlei Hinsichten eine Win-Win-Situation und irgendwie finde ich es jedes Mal so cool, wenn ich es mache, weil ich mir so vorkomme, als würde man extrem weit oben in den Bergen wohnen, was jetzt ja einfach nicht stimmt, vor allem verglichen mit Amerika, wo ich jetzt gerade hier bin, wo es für alle völlig normal ist, auf 2.500 oder 3.500 Metern zu wohnen. Aber es ist irgendwie cool, weil es halt das Training viel entspannter macht, ich wirklich nur diesen Effekt flaches Laufen habe und ich mich danach immer mit Croissants belohnen kann und irgendwie, ja, ist das deswegen mein Training der Woche.
Werbung.
Ich hatte bisher toi 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 wenig mit Verletzungen zu kämpfen, aber was ich vor allem über die vergangenen Wochen jetzt in Frankreich gemerkt habe, ist, dass eine regelmäßige Physiobehandlung und gutes Krafttraining wichtig sind, um mit meinem täglichen Training klarzukommen. Und daheim in München habe ich den Basti, meinen Physio des Vertrauens, der mich unterstützt und mich regelmäßig behandelt. Und das hilft mir natürlich sehr dabei, meinen Körper in Balance zu halten. Aber ja, wenn ich reise, ist es ziemlich schwierig. Wie machst du das, Ida?
Oh ja, ich kenne das leider zu gut. Vor allem, wenn ich mal keine Schmerzen oder Wehwehchen verspüre, dann kommt die Nachbereitung bei mir ehrlich gesagt ganz schön kurz. Und ich nutze die Zeit, die ich über habe, lieber noch einen Kilometer mehr zu laufen, als was Präventives für meinen Körper zu tun und Verletzungen vorzubeugen. Aber ich habe da jetzt die Exact Health App für mich entdeckt. Das ist eine zertifizierte Physiotherapie-App, entwickelt von Sportphysiotherapeuten, die viele Rehabilitations- und Präventionspläne mit Fokus auf Fuß, Knie, Hüfte und alles, was man so an typischen Laufverletzungen kennt, legt. Die Pläne lassen sich auch ganz einfach in den eigenen Trainingsplan mit aufnehmen.
Die Anpassung der Pläne basiert auf Schmerzen, Feedback und Fortschritten und außerdem gibt es in der App Trainingsvideos und unterstützende Artikel, die es euch ein bisschen einfacher machen. Verfügbar ist die Exact Health App im Apple Store und im Google Play Store. Mit unserem Code Höhenmeter, alles groß geschrieben, HOEHENMETER, bekommt ihr bis zu 40% Rabatt auf 3- und 6- Monatspläne.
Den Link und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserer Podcast-Beschreibung.
Werbung Ende.
Naja, und es ist schon auch sehr besonders, dass du mit der Gondel nach Hause fährst. Also das ist ja schon auch sehr, ja, das ist schon jetzt auch nicht normal, würde ich sagen. Zumindest, also ja, für unser Eins, für uns Münchner zumindest nicht. Aber ja, sehr schön. Ist ja eine coole Kombination, die du da gefunden hast. Ja, klingt gut.
Ja, oder? Ich freue mich dann so auch so richtig immer auf den flachen Lauf, obwohl ich eigentlich seit dem Umzug immer so ein bisschen Grauen davor hatte und es irgendwie versucht habe zu verschieben oder dann alternativ dafür zu trainieren. Und jetzt freue ich mich darauf immer.
Perfekt, sehr gut. Ja, ich muss zugeben, ich habe hier noch kein einziges Croissant gegessen, weil du es gerade erwähnst.
Ich glaube, das ist eine Schande, in Chamonix zu sein und tatsächlich, noch kein Croissant gegessen zu haben.
Ja, das ist eine Schande und deswegen habe ich mir überlegt für morgen, weil morgen ist ja der Marathon der Damen, früh, dass ich morgen, bevor es losgeht, noch in die Stadt laufe und für uns hier für die Gruppe Croissants hole.
Oh, cool.
Ja, mal schauen, ob ich es durchziehe, aber das ist zumindest meine Idee.
Das ist cool.
Ja,
mach genau. Das. Und du musst für mich mit die Daumen drücken. Ich finde das so schade, gerade weil ja auch Laura und Dominika laufen und irgendwie, ja, ich würde so gern schauen, aber dann bin ich halt von 0 Uhr bis fast 3 wach und dann ist es mit dem Jetlag völlig hin. Also,
es
ist ein bisschen nervig.
Verziehen.
Du musst doppelt die Daumen drücken.
Ja, ich werde für uns beide auch tatsächlich nicht wie heute nur eine halbe Stunde schauen, sondern in dem Fall auch ein bisschen länger. Ja, genau. Ja.
Ja, cool. Hast du denn einen Laufsong für uns, für die Playlist?
Der Laufsong der Woche.
Selbstverständlich. Und es ist ein relativ neuer. Der kam jetzt relativ unerwartet dazwischen, aber ich habe den jetzt auch einfach auch für mich entdeckt und höre ihn gerade rauf und runter. Bin total begeistert von Si antes tu hubiera conocido von Carol G. Ich sag's noch mal ein bisschen langsamer. Ich wollte das jetzt richtig schön spanisch.
Ich bin absolut beeindruckt, dass du das aussprechen kannst.
Si antes te hubiera conocido. Ein richtiger, absoluter Gute-Laune-Song. Und es wäre eine Schande, wenn ich das nicht aussprechen könnte, weil ich habe ja zumindest mal Spanisch in der Schule gehabt und ich war ja auch ein Jahr auf Fuerteventura zum Arbeiten. Also ein bisschen Spanisch ist noch drinnen und dieser Song, Ida, Mach ihn dir später auf jeden Fall mal kurz an. Der macht ganz viel gute Laune im Herzen. Ja, auf jeden Fall mein Song der Woche.
Den werde ich nachher hören bei meinem Dauerlauf hier.
Ja.
Aber wirklich Hut ab für die Aussprache. Also, puh, nicht schlecht.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe auch einen Song mitgebracht, der also für mich noch relativ neu ist. Ich habe den so vor 3 Wochen oder 4 Wochen gefunden, als ich einen Song für ein Reel gesucht habe. Und dann bin ich auf die lange Version davon halt gekommen und finde den so gut und höre den jetzt auch im Moment bei fast jedem Dauerlauf. Und das ist Couldn't Care Less von, ich glaube, sie heißt Gia Coca. Keine Gewähr dafür. Ich kann es, also wie man den Namen ausspricht, aber auf jeden Fall macht der Song gute Laune und vor allem Motivation im Training. Also der spornt einen nochmal so ein bisschen an, schneller zu laufen.
Noch nie gehört. Gia Coca. Okay, ja, interessant.
ja.
Ja. Ich finde das ganz cool, weil wir dadurch
voller und voller.
Ja, und das sind halt auch für uns zwar jeweils immer auch manchmal Songs, die wir halt jeweils nicht kennen.
Stimmt.
Ich wollte noch kurz was, ganz kurz was zu meinem letzten Song sagen, zu Rhythm Divine von Enrique Iglesias. Da hatte ich doch gemeint, das ist mein Guilty Pleasure. und meine Mama hat dann den Podcast gehört und hat direkt eine Nachricht geschickt und meinte, hey Kimi, wieso denn Guilty Pleasure? Also warum ist denn Enrique Iglesias ein Guilty Pleasure? Und eigentlich hat sie völlig recht. Völlig fairer Einwand. Hier weiß man dann auch, woher mein Musikgeschmack kommt. Auf jeden Fall. Das wollte ich noch kurz erzählen. Das fand ich ganz süß. Ja.
Ja, das ist wirklich süß.
Ja, genau. Ja, schön.
Ach Mensch.
Ja. So wächst unsere Playlist immer weiter. Jetzt sind es schon, wie viel sind es jetzt schon? 8 Lieder, glaube ich.
Ja, ich glaube 8 nach dieser Folge. Es wird langsam, also es reicht noch nicht so ganz für einen Dauerlauf. Es reicht vielleicht für einen kleinen Sprint, aber es wird. Und bis wir bis beim Ultra angekommen sind, da haben wir ja noch einige Wochen an Aufnahmen vor uns.
Ja, Gott sei Dank. Ja.
Wollen wir zu unserem kleinen Thema kommen diese Woche?
Ja, ich würde ganz gern dir so ein bisschen den Vortritt lassen, weil ich muss zugeben, wir haben ja jetzt heute quasi Support im Rennen, oder? Das Thema, so als, so als Überthema. Und ich möchte mal dich beginnen lassen. Was sind denn so deine Gedanken dazu? Weil ich würde sagen, also ich meine, natürlich habe ich auch schon über die letzten Jahre immer wieder Support im Rennen erfahren. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, unsere Erfahrungen mit Support im Rennen sind dennoch unterschiedlich. Und ich glaube, du hast ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt. Und ich würde gern einfach mal dir den Vortritt lassen heute. Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, dass ich mehr habe. Aber auf jeden Fall bei den Ultras würde ich sagen, es spielt eine entscheidendere Rolle. Und das erste Mal so richtig in Berührung gekommen damit bin ich eigentlich bei der Golden Trail Series, wo damals noch halt Salomon dann die Salomon-Athleten verpflegt hat. Mhm. Und ich gemerkt habe, wow, wie schnell eigentlich so eine Aid-Station vergeht, wenn man nicht seine Flaschen erst rausholen muss, selbst auffüllen muss, wieder reinstecken muss, sondern einfach 2 leere Flaschen hinwirft, 2 neue Flaschen bekommt und ja, der einem da crewt, sozusagen sich um alles kümmert, dass die leeren Flaschen wieder mit nach Hause kommen, dass die vollen Flaschen geschüttelt sind und wie viel Zeit man sich da eigentlich spart. Und vor allem in dem Rennen, wo das dann alle dürfen oder machen, man sonst auch eigentlich einfach im Nachteil ist. Das war so meine erste Berührung mit Crewen oder Support. Aber so richtig das erste Mal eine Rolle gespielt hat's, glaube ich, erst bei meinem ersten Ultra, beim Innsbruck 110er damals, 2022. Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass Support oder vielmehr die Regelungen für Verpflegung, für das Verpflegungsteam oder die Person oder wie auch immer man sich das für sich selbst überlegt oder es möglich ist, von Rennen zu Rennen unterschiedlich ist. Und manchmal, wie beim UTMB, halt sogar von Strecke zu Strecke, weil du hast ja selbst gesagt, beim OCC zum Beispiel ist ja keine Verpflegung erlaubt. Und bei den UTMB-Rennen aus der UTMB-Serie ist auch von Rennen zu Rennen unterschiedlich, bei welchen Punkten Verpflegung erlaubt ist, bei welchen man selbst auffüllen muss. Und eigentlich entnimmt man das immer vorher der Ausschreibung oder dem Runner's Guide und kann dann eigentlich erst so planen, bis zu welchem Punkt ich wie und wie viele Kohlenhydrate schon gegessen oder getrunken haben muss, irgendwie aufgenommen haben muss, wie viele ich da auffüllen will, kann, wie viel ich dann zwischendurch auffüllen muss an Verpflegungsstellen, wo ich selber auffüllen muss. das ist für mich so das Thema Support. Aber bevor ich jetzt weitermache, würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Weil beim OCC ist es ja wirklich so, dass ihr alle selber die Flaschen auffüllt, stimmt's?
Ja, ich habe da heute mit der Louise drüber gesprochen. Die läuft auch den OCC aus unserem Team. Und wir haben beide festgestellt, dass wir ehrlich gesagt das gut finden, dass wir uns selbst komplett verpflegen müssen. Zum einen finde ich, ist das cool, weil das dadurch echt fair wird, weil dadurch hat einfach jeder dieselbe Voraussetzung. Auch die Leute, die nicht eine fette Crew haben, sind genauso, also macht keinen Unterschied mehr. Und ich finde tatsächlich auch, ich merke das immer wieder in Rennen, wo man gecrewt werden darf. Ich meine, natürlich ist das super cool, weil wie du sagst, es spart natürlich Zeit, wenn du jemanden hast, jetzt nicht mal unbedingt bei jeder Aid Station, also gerade bei kürzeren Rennen wie bei meiner Distanz, da brauchst du es nicht unbedingt an jeder Aid Station jemanden, aber so 3-4 Crewing-Punkte sind natürlich cool, wo man dann einfach die leeren Flaschen einfach nur hinschmeißt, die leeren Gelpapiere und was auch immer mal loswerden kann und einfach das volle Zeug gereicht bekommt und gut ist es. Und das ist natürlich das macht vieles einfacher, aber ich merke jedes Mal vor einem Rennen, wie es mich eher stresst, weil dann muss man alles wirklich haargenau durchgehen. Man muss haargenau sich überlegen, was man den Leuten gibt, wie viel man von Station zu Station braucht. Und ich merke, dass mich das auch schon immer so ein bisschen stresst und ich mich dann auch oft von meinen Teamkollegen vor allem dann auch schon nochmal im Vorhinein so ein bisschen verunsichern lasse, weil da gibt es schon so ein, zwei, drei Kandidaten, die dann gerne ihre Meinung teilen, was natürlich hier und da nett gemeint oder was immer nett gemeint ist natürlich, aber mich komplett verunsichert, weil ich habe eigentlich meine eigene Strategie und die stelle ich dann schon in Frage. Deswegen, wenn ich bei einem Rennen wie beim OCC weiß, ich bin da völlig von mir abhängig und zwar von Anfang bis Ende, irgendwie beruhigt mich das. Das heißt nicht, dass ich das meisterhaft beherrsche, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Und ich habe jetzt auch bei meinem Longrun zum Beispiel von Orsier, hatte ich auch alles dabei, also quasi mein Mandatory Equipment dabei und diese halt schon eine Masse an Gels und so. Und das ist natürlich ein unfassbar schwerer Rucksack. Aber ich finde es irgendwie cool, weil ich weiß, ich muss mich auf eine Person verlassen und das bin ich. Und dementsprechend habe ich selber in der Hand. Und das finde ich eigentlich gut. Aber ja, ich glaube, je länger die Distanz wird, ich habe mir das hier schon auch aufgeschrieben, so, ich meine, ja, wenn du da einfach dann, so viel kann man ja gar nicht tragen jetzt erstens mal. Und zweitens ist das schon, da kannst du ja dann auch teilweise, weiß ich nicht, Schuhe wechseln oder komplett dein Outfit oder wie auch immer. Das geht dann natürlich, je weiter das wird, wird das nochmal ganz anders. Deswegen ist da schon ein großer Unterschied. Ja.
Ja, das stimmt. Also, ja, ich finde, da kommt dann auch irgendwann so ein bisschen die psychologische Komponente dazu und so. Aber bevor wir dazu kommen, ich finde interessant, weil du hast recht, also du musst dich dann nur auf dich verlassen. Und so ein bisschen ist das auch das richtige Stichwort, weil bei mir macht meistens Johannes, also mein Freund, das Crewing. Und da, also wir machen das jetzt seit einigen Jahren so zusammen. Und das hat immer geklappt zu 100%, sodass ich da wirklich 100% drauf vertrauen kann, dass er genau an der Stelle ist, wie es vereinbart ist, wie es erlaubt ist, dass ich genau die Sachen bekomme, die ich brauche. Aber ich habe halt auch schon die Erfahrung gemacht, wenn andere gecrewt haben, egal ob das jetzt aus meinem Team war oder vorher eben noch, ich habe vor allem den Mont Blanc Marathon 2021 im Kopf, da sollte ich halt auch durch die World Series gecrewt werden und die beiden, die mich crewen sollten, standen halt 11 Kilometer später als vereinbart und ich bin so eingegangen, ich bin so in ein Energieloch gefallen, ja, weil kurz vorm Start dann eben noch jemand anderes, den sie auch gecrewt haben, gesagt haben, hat, er hätte lieber an der Stelle das Crewing und sie haben gedacht, naja, mir wird es nicht so viel ausmachen. Und das war für mich, das waren höllische 11 Kilometer. Ich war komplett leer, weil ich halt mich darauf verlassen habe. Und das hat mein Rennen komplett zerstört. Und da ist es dann schon besser, wenn man sich nur auf sich selbst verlässt und einfach die Sachen selber mitnimmt, selbst auffüllt und halt auf niemand anderes sich verlässt. Weil sonst ist einfach die Gefahr da, dass es halt mal nicht aufgeht. Und vielleicht ist es auch mal gar nicht in den Händen von denen, die einen crewen. Vielleicht gibt es eine Straßensperrung oder ich meine, das ist jetzt beim UTMB auch wieder das Thema. Dieses Jahr haben sie das wieder geändert, also eigentlich kriegen alle Elite-Läufer über 700 Punkten irgendwie, glaube ich, die Möglichkeit, eine Crew zu haben oder über 600 Punkten. Aber jetzt haben sie dieses Jahr gemacht, dass man nur mit einem Auto fahren darf zu den Crew-Stations, wenn man über 750 Punkte bei den Frauen, bei den Männern weiß ich es jetzt nicht genau, hat. Und ich habe halt bei ITRA genau drüber, bei UTMB-Index aber genau drunter, sodass ich zum Beispiel, also Johannes darf nicht die Stations anfahren, sondern muss mit dem allgemeinen Cheering-Bus fahren. Und da habe ich schon Sorge, dass das nicht klappt, dass er irgendwo, keine Ahnung, weil er es nicht selbst in der Hand hat, zu spät kommt oder wir uns irgendwo verpassen. Und das stimmt mich schon ein bisschen unruhig. Und ich finde es auch schwierig, dass sich das jedes Jahr ändert, weil letztes Jahr war das bei 720 Punkten. Klar, wird auch immer an das starke Feld angepasst, weil ich glaube, ich bin 30. oder so im Frauenfeld mit meiner Punktzahl. Letztes Jahr war ich deutlich weiter vorn, also es hängt schon damit auch zusammen. Aber irgendwie denke ich mir da auch, dann fände ich es fast cooler, wir würden uns alle selbst verpflegen müssen. Und das ist jetzt schon Jammern auf hohem Niveau, weil es gibt auch einfach viele, die zu Rennen fahren und überhaupt keine Crew dort vor Ort haben. Und dass sie sich alles selbst organisieren müssen und die Sachen selbst deponieren, weil es halt bei den Ultras ganz oft ja so eine Stelle gibt, wo du ein Depot hinterlegen darfst, um Kleidung zu wechseln, die komplette Montur für den Rucksack zu wechseln. Und da gibt's ganz oft viele, die komplett darauf allein gestellt sind. Und deswegen ist mir bewusst, dass das schon Jammern auf hohem Niveau ist. Aber es ist schon ein Punkt, der mir ein bisschen im Kopf zu schaffen macht.
Also ich finde ehrlich gesagt nicht, dass das Jammern auf hohem Niveau ist, muss ich jetzt schon mal sagen, weil, und hohes Niveau passt da irgendwie auch ganz gut jetzt rein, stell dir mal vor, ich habe jetzt nur gerade das Bild von heute vom Marathon im Kopf, da ist ja auch das Crewing im Grunde genommen, ich meine, da gibt's halt diese auch Verpflegungsstation, ich weiß nicht, wie man das dann, wo dann jeder Läufer seine Flasche stehen hat oder keine Ahnung, das ist Teil des Rennens und das ist einfach Teil des hohen Niveaus, auf dem das Rennen stattfindet. Und das ist bei dir und beim UTMB genau dasselbe. Deswegen finde ich nicht, dass das Jammern auf hohem Niveau ist. Das ist einfach Teil von einer Rennstrategie. Und wenn dieser Teil, der wahnsinnig wichtig ist, wenn der einem Bauchweh macht und du dich dann noch zusätzlich zu der Strapaze, der du dich eh aussetzt, noch fragen musst, ist jetzt, wenn ich da reinlaufe, der Johannes da, kann ich mich drauf verlassen, dass ich das bekomme, was ich jetzt brauche, um weiterzulaufen? Das ist halt schon, also ich finde nicht, dass das ja mal auf hohem Niveau ist, sondern das ist ein ganz, ganz wichtiger Part deines Rennens. Und das muss in dem Fall auch einfach passen. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, da eine Linie zu fahren.
Ja, weil ich verstehe auch den Ansatz, es ist zu viel Autoverkehr in den Orten, wenn das alle dürfen und so weiter. Aber ich finde halt einfach schwierig.
Klar.
Dass es so eine Unterteilung innerhalb der Elite sozusagen gibt. Also quasi die Läuferin vor mir, die darf eine Crew haben. Und klar, irgendwo muss eine Linie gezogen werden. Das will ich alles gar nicht sagen. Aber ich finde schon, dass es sehr eng dieses Mal ist. Und mir macht es einfach irgendwie, gibt's zu denken. Weil es kann einfach gut passieren, dass so ein Bus eher in der Sperrung steht, eher nicht rechtzeitig wegkommt. Und dann laufe ich in die VP ein, erwarte, dass ich meine Sachen wechseln kann. Und dann stehe ich da. Das ist halt so ein bisschen meine Sorge.
Ja, das verstehe ich. Das ist schwierig. Kann ich gar nicht so viel Hilfreiches jetzt dazu sagen, weil es halt echt eine schwierige Situation ist. Aber auf jeden Fall finde ich nicht, dass es ja am Land auf hohem Niveau ist. Also, um mal irgendwas dazu zu sagen. Aber ja, deswegen, und das meine ich. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich hatte das beim Eiger zum Beispiel, hatte ich auch ein bisschen die Angst, dass halt bei irgendeiner Station vielleicht die Julia oder die Babs es nicht geschafft haben von der Zeit her oder keine Ahnung. Und dass man dann da hinläuft, weißt du, die Flasks sind genau richtig leer ausgetrunken. Man freut sich auch drauf, ein Gesicht zu sehen, das man kennt und ist bereit und zu wechseln quasi. Und dann ist da niemand. Ich meine, natürlich gibt's dann da noch zur Not die Sachen von den Rennverpflegungsstation sozusagen, aber das ist halt nicht dasselbe und deswegen verstehe ich das und jetzt rede ich hier von weniger Stunden und wenn man das dann aber über so eine Belastungsdauer hat wie bei dir, das kann einfach entscheidend, das kann wahnsinnig entscheidend sein, deswegen verstehe ich das total, ja.
Ja, manchmal ist es echt einfach auch so, wie du sagst, man freut sich auf das Gesicht, man hat vielleicht gerade im Ultra diese schwere Phase oder wie es in Istrien war, wo eigentlich ja Johannes mich überzeugt hat, nicht aufzugeben, als ich gestürzt bin und das mit Finger, Rippe und allem zusammenkam. Ich finde schon, dass man nicht unterschätzen darf, was das für eine große Verantwortung auch ist. Also es ist einfach jemand, der in dem Moment für dich in dem Rennen super entscheidend ist. Nicht mal nur, weil er dir die Verpflegung liefert, sondern auch aus emotionaler Sicht. Wenn ich reinlaufe und sehe, Johannes ist nicht da, dann ist ist ein großes Problem. Einfach, weil ich halt mich drauf verlassen habe. Und also, es sieht schon ganz anders aus, wenn ich reinlaufe, egal wie schlecht es mir geht, und er ein paar aufbauende Worte sagt. Und wenn es komplett gelogen ist und er sagt, oh, du siehst super aus, die nächsten 10 Kilometer werden dir liegen. Ich weiß in dem Moment schon, dass das wahrscheinlich nicht der Wahrheit entspricht, aber ich rede es mir dann auch ein. Und das bringt schon auch halt unheimlich viel Druck für die Verpflegenden mit. Ich habe es jetzt bei der WM letztes Jahr selbst gemerkt, wo ich halt der Maike geholfen habe, die Marathonis vom Trail-Marathon zu verpflegen. Man hat so einen Adrenalinpegel, man will nichts falsch machen, man merkt, wie schnell die reinkommen und wie schnell die raus wollen. Man will nicht irgendwie dem Falschen ein falsches Gel reinstecken oder vergessen, eine Flasche aufzufüllen. Also das ist schon extremer Druck, und da habe ich gerade mal eine Verpflegungsstation gemacht, und dann in so einem Ultra macht Johannes vielleicht 4 bis 8, je nachdem von Rennen zu Rennen, wie viel erlaubt ist. Das ist schon auch, die sind genauso lang wach, die fahren genauso die Strecke mit, die leiden genauso mit, die verfolgen den Tracker und wissen nicht, wie geht's einem, wie läuft's. Also es ist schon auch ein Druck. Und zum Beispiel hat meine Mama mich auch mal bei einem Rennen versucht zu verpflegen. Und als ich dann kam, war sie so aufgeregt, dass sie die Flaschen nicht mehr gefunden hat. Und am Ende standen wir da zusammen und haben in allen Taschen die Flaschen gesucht. Und es wäre deutlich leichter gewesen, ich hätte mir die Flaschen einfach selbst aufgefüllt in der Zeit. Aber das gehört dazu. Also es ist einfach, das ist schon auch ein extremer Druck, vor allem für Personen, die einem nahestehen und mitleiden.
Werbung.
Wir dürfen euch heute etwas von unserem neuen Podcast-Partner Koro vorschwärmen. Die Koro Drogerie ist ein junges Unternehmen aus Berlin, das haltbare Lebensmittel in großen Verpackungen vertreibt. Es gibt Nussmusse, Trockenfrüchte, Superfoods. Und diesen Monat steht alles unter dem Motto gesunde Snacks. Und ich bin ganz gespannt, Kimi, was du uns heute mitgebracht hast.
Snacks sind, wie wir alle wissen, vor allem diejenigen, die zum Hungry-Sein neigen, was bei mir auch auf jeden Fall der Fall ist. Ein absolutes Muss. Das heißt, Snacks sollten wir alle immer dabei haben. Ganz egal, ob unterwegs, in der kurzen Pause oder als kleiner Genuss zu Hause. Und deswegen habe ich euch 2 Snack-Beispiele mitgebracht, die bei mir auf jeden Fall nicht mehr fehlen dürfen. Zum einen für alle Mousse- und Creme-Fans die Bio-Dattel-Haselnuss-Creme. Super lecker, perfekt zum Dippen oder als Beilage fürs Müsli oder als Brotaufstrich direkt. Geht alles und schmeckt alles super lecker. Oder der perfekte Snack-Mix, wie der Name schon sagt, eine super Mischung aus leckeren Snacks, aus süß und salzig mit Edamame, Cranberries, Mandeln und Maulbeeren. Das wären meine 2 Snackbeispiele. Was hast du denn mitgebracht, Ida?
Ich habe für mich die Nut Butter Cups entdeckt. Die gibt es einmal als gesalzene Pistazie oder auch mit Erdnuss und in dunkler Schokolade. Und ich muss gestehen, ich liebe die. Ich habe meinen ganzen Vorrat aufgegessen. Und das Beste ist, sie sind auch noch vegan. Aber sonst tut's für mich auch einfach mal eine Handvoll gefriergetrocknete Mangostücken zwischendurch. Die snacke ich auch ganz gern. Und ich muss sagen, ich bin froh, wenn das Ganze dann auch noch vegan, bio und ohne Palmöl ist.
Mit dem Gutscheincode HMKM, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 5% Rabatt auf eure nächste Koro-Bestellung und könnt dadurch vielleicht den ein oder anderen Snack ganz neu für euch entdecken.
Werbung Ende.
Ja, ich muss auch wirklich sagen, also wir im Team sagen das immer wieder, dass eigentlich die Leute, die crewen, einen viel stressigeren Job haben als die Läufer selber. Das finde ich schon. Und ich muss, also bei mir, mich hat bisher auch eigentlich immer jemand aus dem Terex-Team gecrewt. Also ich hatte noch nie die Situation, dass mich zum Beispiel meine Mama oder meine Schwester haben beide schon mal angeboten, mich zu crewen. Jetzt für einen Zugspitz war das erst. Das wollte ich aber tatsächlich nicht, weil eben aus diesem Grund, und das meinte ich gar nicht böse, sondern eher dieses, boah, ich kenne mich. Ich kenne mich in so einer Rennsituation. Ich weiß, dass ich da richtig garstig sein kann oder gestresst sein kann. Und ich meine, ich will jetzt damit nicht sagen, dass das mir bei Babs oder Julia wurscht ist, aber die wissen das halt, also die kennen das
ja,
halt.
Ja, sie kennen dich jetzt, genau. Genau, ihr seid ja, gut, ein eingespieltes Team, was das angeht.
Ja, nicht nur, also ich meine, die kennen jetzt nicht nur mich, ich meine, meine Mama und meine Schwester kennen mich vermutlich besser als die zwei, aber es geht eher um dieses, die wissen halt genau, wie Athleten ticken. Also die crewen ja immer das ganze Team mehr oder weniger, wenn wir einen Wettkampf haben, und dementsprechend wissen die ganz genau, dass das halt überhaupt nicht böse gemeint ist und wie, welche Flasche wohin gehört und so, und das ist halt, das ist ein enormer Vorteil in dem Fall. Und deswegen habe ich bisher tatsächlich immer nur auf das Terex-Team zurückgegriffen, wenn es um Crewing geht. Ich glaube aber tatsächlich, was du vorhin meintest, dieser psychische Aspekt, der wird schon, also wenn man dann mal in eine längere Distanz reingeht, ist es schon cool, wenn man irgendwie dann jemanden da hat, der wirklich einem sehr, sehr nahe steht. Also quasi jemand, weiß ich nicht, der Freund oder Mama, wie auch immer. Ja. Das kann dann schon einen Unterschied machen. Ja, deswegen ja, mal schauen, wie ich das in Zukunft mal machen werde. Aber jetzt im Moment funktioniert das eigentlich so immer ganz gut. Ja.
Ja, ich glaube, das ist auch total unterschiedlich, wie man es gern mag, weil ich weiß zum Beispiel, Katie und Jamar verpflegen sich auch nie gegenseitig. Selbst wenn der andere nicht in dem gleichen Rennen ist oder so. Die haben ihre eigenen Verpfleger und auf die setzen sie immer, weil ihnen das halt einfach mehr Sicherheit gibt, als sich gegenseitig zu verpflegen. Und ich glaube, da muss halt jeder für sich wissen, was ihm in dem Moment oder was er braucht, worauf er sich verlassen kann. Und
ja,
ich glaube, nach wie vor kann man einfach sagen, es ist ein Privileg, wenn man weiß, man hat vor Ort eine Support-Crew, die für einen guten wie in schlechten Zeiten sozusagen da ist, die mit einem leidet, aber sich auch mit einem freut. Aber genauso hat es auch Vorteile, wenn man weiß, ich habe alles komplett auf mich gestellt, ich muss mich nur auf mich verlassen und ich muss mir keine Sorgen machen, dass irgendjemand zu spät kommt, eine Sperrung hat oder wie auch immer, also eine Straßensperrung, um nicht durchzukommen. Halt, ja, ich finde, wenn man gerade jetzt, wo ich hier in Amerika bin, auf Amerika blickt, ist das nochmal anders. Gerade bei den langen Rennen, wir haben neulich über Hard Rock und Western States gesprochen. Mhm. Wenn man dann aus der Crew auch noch Pacer hat, ich glaube, das ist nochmal entscheidender, dass man hier in Amerika wirklich eine Crew hat und nicht auf sich gestellt ist.
Mhm.
Aber ich habe natürlich hier auch noch nie ein langes Rennen gemacht, also ich habe keine Ahnung, wie es dann wirklich ist, aber es ist zumindest das, was alle sagen, dass man in Amerika die Rennen ohne Crew, ohne Pacer eigentlich nicht schaffen kann.
Ich finde es, ich wäre jetzt auch auf Amerika zu sprechen gekommen, weil du jetzt auch gerade einfach vor Ort bist und ich meine, also vor allem Western States, beim Hard Rock habe ich jetzt nicht so die Bilder vor Augen, aber beim Western States ist ja dieser Part, also dieses Crewing wirklich eigentlich so Teil riesig dieser ganzen Story. Und diese Aid Stations sind voller Leben und diese Athleten, die da gecrewt werden, sind ja teilweise umschwirrt von bis zu 5 Leuten oder mehr und die einen ziehen die Flaschen aus dem Rucksack, die anderen wechseln die Schuhe, die anderen packen Eis ins T-Shirt. Also komplett, das ist ja next wirklich level. Eine Maschinerie, die da abläuft. Und dann holst du auch noch deine Pacer ab. Und also das ist schon alles eine ganz andere Form nochmal von Support. Und ich glaube, also ich würde wahnsinnig gerne mal diese Pacer-Rolle, glaube ich, einnehmen. Mhm. Ja, also das würde mich total interessieren.
Das merke ich mir. Wir haben es jetzt alle hier auch tun.
Also das würde ich voll gerne vorspielen. Machen. Hey, ich würde dich sofort pacen, wenn du mich fragen würdest. Sofort. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall.
Sehr gut, festgehalten.
Ja. Ich würde dir dann irgendwelche nervigen Lieder vorsingen oder weiß ich nicht, vor allem. Du meintest ja auch, dass du es magst, wenn man mit dir spricht in einem Rennen. Da sind wir ja sehr unterschiedlich. Deswegen. Ja, merkt ihr das gerne. Und ich finde es schon irgendwie, ich meine, wie du auch sagtest, ich war auch noch nie in Amerika für ein Rennen. Ich bin noch nie eins gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Aber die Bilder, die man sieht, die sehen schon sehr krass aus. Und also auch die Leute aus meinem Team, die da schon mitgemacht haben, die gepaced wurden, gerannt sind selbst, die meinten auch, das ist eine ganz andere Stimmung in diesen Verpflegungsstationen. Und deswegen. Das ist einfach Teil des Rennens, so ein krasser Teil des Rennens, so ein wichtiger Teil des Rennens. Und
deswegen. Wahrscheinlich kommt es daher, dass jeder weiß, man kann das Rennen nicht ohne seine Pacer und ohne seine Crew bewältigen oder gewinnen. Mhm. Und dadurch haben die so eine große Verantwortung, dass man wahrscheinlich auch als Crewer oder Pacer ganz anders mitfiebert. Und also ich kenne es auch nur von Streams oder halt von Filmen oder Dokus, die im Nachhinein dann rauskommen. Ich glaube, bei euch kam ja auch gerade über Western States einen Film raus, da sieht man einfach nur, wie entscheidend das ganze Team drumherum hier bei den amerikanischen Rennen ist.
Ja, aber weißt du, was ich interessant finde, dass dann, oder? Also ich glaube, die Katie hatte zum Beispiel keine Pacer, oder? Beim Western States.
Ja, sie sagt, sie mag das überhaupt nicht. Sie mag das gar nicht.
Ja, interessant. Ich glaube auch tatsächlich, wenn ich von mir spreche, ich glaube, ich mag die Rolle des Pacers, ich mag aber nicht gepaced werden. Das finde ich total interessant, ja. Ich kann das verstehen.
Ja, ich glaube, es ist nur gut, wenn man für sich weiß, was man da will, braucht oder auch nicht und einfach nicht das nur macht, weil es alle sagen, sondern das, was man wirklich selber als Bestes für sich empfindet. Und das ist da einfach nur super wichtig. Ja. Ich habe mir sonst noch aufgeschrieben, dass ich bei den Franzosen, bei uns jetzt in Europa bei den Rennen, immer staunend zuschaue, wie schnell die sind. Meistens machen die ja komplett Rucksackwechsel. Was jetzt zum Beispiel beim UTMB nicht erlaubt ist, wegen dieses Dauertrackers, den man hinten am Rucksack hat. Aber das hat man auch bei der WM gesehen. Die wechseln einfach überall komplett den Rucksack. Das ist schon auch schlau, spart unheimlich viel Zeit. Du hast einen trockenen Rucksack. Vielleicht sogar noch die Zeit, ein trockenes T-Shirt anzuziehen, was halt je länger die Rennen werden, je mehr Stunden man mit Nacht oder Kälte verbringt, super entscheidend ist, dass man sich halt was Warmes, Trockenes anzieht. Da staune ich immer und versuche, was mir abzuschauen oder zu lernen. Aber sonst haben wir, glaube ich, eh schon das meiste jetzt besprochen.
Ich glaube, das Einzige, was vielleicht noch ganz interessant wäre, weil tatsächlich habe ich das ein bisschen, da habe ich in den letzten Tagen drüber nachgedacht, weil es gibt ja auch Dinge, also zum Beispiel beim UTMB, bei allen drei Rennen, ist es ja zum Beispiel verboten, dass du von außen Hilfe bekommst. Ist ja ganz klar. Also zum Beispiel auch, weiß ich nicht, wenn dadurch, dass beim OCC überhaupt nicht gecrewt werden darf, ist das sowieso nochmal was ganz anderes. Aber du darfst dir zum Beispiel ja keine Wasserflasche reichen lassen von außen. Ja. Das darf man generell meistens eh nicht. Aber und da habe ich überlegt, wie ist zum Beispiel der Fall, wenn man wirklich, also jetzt mal angenommen, ich renne irgendwo rum und bin offensichtlich halt am Limit und dann schüttet mir jemand, weil er es gut meint, Wasser über den Kopf, ohne dass ich gesagt hätte, ich will das. Kriegt man dann eine Zeitstrafe oder nicht? Da habe ich letztens drüber nachgedacht, weil das ist, da kann ich ja in dem Moment nichts dafür. Aber im Grunde ist es auch Hilfe von außen.
Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß, dass halt Bene Hoffmann hatte es ja vor 2 Jahren, glaube ich, beim OCC, dass er eine Flasche aufgenommen hat, die auf dem Boden stand, also die ihm nicht extra jemand gereicht hat und das gab eine Zeitstrafe. Aber wenn dir jemand Wasser überschüttet, den du nicht kennst, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde es ganz unabhängig davon total interessant, was das mit einem selber macht, wenn man sowas beobachtet. Also jetzt Pitztal ist ein gutes Beispiel, weil das war eben vor einer Woche so. Ist natürlich lang nicht so wichtig gewesen, war ein Trainingsrennen für mich. Ist mir im Endeffekt kackegal, wenn man so sagen will. Aber auch da steht halt in der Ausschreibung, dass halt Support nur erlaubt ist in den Verpflegungsstationen. Und jemand, der immer so auf meiner Höhe gelaufen ist, wurde ständig an der Strecke gecrewt. Und in so Momenten, wo es einem schlecht geht, weil man selbst gerade zu kämpfen hat oder man selber denkt, ich brauche jetzt eine Cola oder sich selbst gerade die Flasche aufgefüllt hat und sieht, man hat jetzt wieder einen Kilometer verloren, da regt es einen schon auf. Wenn man sich dann denkt, wow, warum können sich nicht einfach alle an die Regeln halten? Aber beim OCC oder CCC oder UTMB ist das wahrscheinlich das Gleiche. Es kommt bestimmt drauf an, ob deine Mitläufer sozusagen im Nachhinein sagen, die Person hat da Hilfe von außen bekommen oder nicht. Ich glaube, sonst ist es ja auch schwer, das zu überwachen für den Veranstalter, was nicht auf Video zufällig ist, weil du gerade führender bist oder so. Die sind ja dann schon angewiesen darauf, was die anderen sozusagen berichten und melden. Ist ja auch die Frage, wer das machen würde. Also ich habe es auch bei der WM ja zum Beispiel nicht gemacht. Das haben wir ja damals auch besprochen, dass da jemand verpflegt wurde außerhalb der Verpflegungsstation und dadurch, dass wir nur 3 hatten, waren wir da alle extrem am Limit und sind da voll eingegangen. Aber ich glaube, ich will nie die Person sein, die wen anderes anschwärzt.
Also ich bin da tatsächlich total bei dir. Ich finde es gut, dass es diese Regeln gibt. Es macht ja auch, ich meine, irgendwo muss es ja Fairness geben und irgendwie Regeln. Es ist völlig okay, dass es gibt Verpflegungsstationen, in denen darf man sich verpflegen oder manchmal verpflegt werden. Und außerhalb dieser ist es einfach nicht erlaubt, gecrewt zu werden. Und ich finde es tatsächlich auch einfach schade, wenn sich da Leute nicht dran halten, weil in dem Moment ist es einfach unfair allen anderen gegenüber. Ja. Aber deswegen habe ich das mich letztens gefragt, was ist, wenn mir jemand, ohne dass ich dazu irgendwas gesagt habe, Wasser über den Kopf schüttet und dann stehe ich ja da, weil ich habe im Grunde Hilfe bekommen, aber ich wollte sie nicht. Das finde ich tatsächlich sehr schwierig, weil das wäre eigentlich fast unfair dann wiederum dem Athleten gegenüber, der das eigentlich gar nicht wollte. Finde ich tatsächlich eine schwierige Frage.
Ich weiß es echt nicht. Und wir hatten gestern Abend hier eine recht ähnliche Diskussion beim Abendessen. Und zwar hatte mich jemand aus dem Volkswagen-R-Team was zum Verpflegen oder zum Mitlaufen, glaube ich, beim UTMB gefragt oder sogar vielmehr Johannes gefragt, ob er mich auch begleitet für ein paar Kilometer. Und dann habe ich halt gleich gesagt, das ist verboten, das wird er ganz sicher nicht tun. Und dann hat die Person gesagt, ja, aber ich bin letztes Jahr auch bei, und dann halt einen Läufer gesagt, der letztes Jahr den UTMB gelaufen ist, der auch weit vorn gefinisht ist, mitgelaufen, und der wurde ja davon nicht disqualifiziert. Dann habe ich halt auch gesagt, ja, aber es ist auch was anderes, weil in dem Moment, wo du ihn nicht cruist oder nicht sein Freund sozusagen bist, kann die Person ja nichts dafür. Der kann ja nicht stehen, man kann ja nicht erwarten, dass ein Läufer, der in den Top 10 ist, dann auch noch stehen bleibt, um den Leuten, die nebenher mitzulaufen, zu sagen, hey, bleib stehen, sonst werde ich disqualifiziert. Also ich glaube schon, dass man da, oder dass der Veranstalter da fähig ist, das differenziert zu sehen, was Leute von einem selbst sind und was von außen ist.
Ja, ich finde das tatsächlich schwierig, weil das ist auch echt ein krasser Stresspunkt. Also auch dieses ganze Mitfilmen und mit, also wie du es gerade sagst, das, ich finde das halt echt schwer und ich glaube, dass es tatsächlich teilweise von außen schwierig ist, das zu erkennen. Ist das jetzt vom Athleten gewollt oder ist das tatsächlich einfach eine Person, die halt gerade einfach, keine Ahnung, es gut meint und aber nicht gewollt ist in dem Moment. Und das finde ich echt schwierig. Also das kann halt schon, wenn es eine Zeitstrafe gibt, dann ist das halt, ja, ist halt Worst Case. Aber
ja, absolut.
Ja, gut. Absolut. Hoffen wir mal, dass es uns nicht passiert. Ja.
Ja. Hoffen wir mal, dass dir keiner Wasser über den Kopf kippt beim OCC von außen. Ja. Nein, ich glaube, wahrscheinlich, wenn das eine Person machen würde, würde sie es auch bei all den Läuferinnen und Läufern machen, die dann in dem Abschnitt da vorbeikommen. Also
das,
ja, ich glaube, da würde der Veranstalter differenzieren können, dass es halt nicht von dir aus gewollt war oder niemand, der für dich da war.
Ja. Ja, aber
ich hoffe so ein Stück an die. Ja, glaube ich da an das Gute.
Ja. Hast du noch einen Punkt dazu oder?
Eigentlich haben wir alles besprochen zum Thema Crew und Support. Ist halt ja wirklich individuell und wir können ja nur erzählen, wie es bei uns ist und was unsere Gedanken dazu sind. Und dass es halt von Rennen zu Rennen, manchmal Strecke zu Strecke unterschiedlich ist, aber es ist ein großes Thema und ich glaube, es kann einem ultra viel helfen, eine gute Crew zu haben, ein eingespieltes Team zu haben. So ist es ja auch bei Courtney. Ihr Ehemann crewt sie ja immer, der hat ja sogar eine eigene Seite bei Instagram als Courtney Crew und ja, ich glaube, das kann einem wirklich viel helfen, aber genauso weiß man halt, dass man sich dann in dem Moment nicht nur auf sich selbst verlässt.
Ja, genau. Naja, aber ich meine, mit Johannes hast du da jetzt ja sowieso einen erfahrenen Supporter an deiner Seite, der hat jetzt schon einiges mitgemacht. Und ich werde mal gucken.
Ist auch die Person, die immer alles abkriegt, wenn es beschissen läuft.
Ja.
Also das sind wirklich so diese zwei Minuten, wo man sich sieht, wo man dann alles an Frust ablässt, was man auf der Strecke erlebt. Also das ist dann noch die Person, der ich sage, oh, so und so wurde unterwegs verpflegt. Ich finde es so unfair und man lässt in dem Moment halt allen Unmut raus. Deswegen, ich verstehe so gut, was du meinst mit, du wolltest nicht, dass deine Schwester das beim Zugspitz macht. Weil man ist natürlich man selber, aber man ist in so Extremsituationen immer noch mal extremer. Und da ist es besser, wenn die Person das schon kennt.
Ja, ich glaube, ich fühle mich da halt so. Also ich glaube, ich fände es schon mal gut, wenn meine Schwester oder auch meine Mama das mal machen dürften quasi. Weil ich glaube, für Außenstehende oder für Menschen, die das halt noch nie gemacht haben, ist das was total Schönes und Besonderes. Dann, weiß ich nicht, die eigene Tochter oder die eigene Schwester durch den Wettkampf so ein bisschen tragen zu dürfen. Aber ich glaube, bisher habe ich das nicht gemacht, weil die Babs, die das bei mir meistens macht, ist ja unsere Teammanagerin, die kennt es halt, weißt du, die, keine Ahnung, die crewt uns alle oder immer einen gewissen Teil vom Team, die kennt es, die weiß, wie man reagiert, die kennt diesen Stress anders abzufangen. Und ich bin da manchmal trotzdem, also ich entschuldige mich jedes Mal bei ihr nach dem Rennen und sage, oh Gott, entschuldige bitte, ich war grantig oder keine Ahnung, wo sie dann meistens sagt, nee, warst du gar nicht, aber... Ja, deswegen bin ich da bisher ein bisschen vorsichtig gewesen, meine Lieben zu fragen, ob die mich crewen, weil ich halt weiß, ich kann da garstig werden. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, irgendwann würde ich das schon gern mal mit meiner Familie zusammen machen, weil ich glaube, da die wissen genau, die kennen mich ja besser als jeder andere. Und deswegen glaube ich, irgendwann kommen wir dahin. Aber jetzt bei den kürzeren Distanzen verfahre ich, glaube ich, erstmal so, wie ich es bisher gewohnt bin, sagen wir mal so, ja.
Ja, und festzuhalten bleibt, sollte ich in Amerika mal Western States oder Hard Rock laufen, kommst du mit als mein Pacer. Das haben wir hier festgehalten.
Ja, das haben wir festgehalten. Ich glaube, ich würde tatsächlich so eine, ich weiß nicht, vielleicht würde ich so eine Musikbox mitnehmen. Weiß ich gar nicht, ob das erlaubt ist.
Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Damit habe ich mich leider noch nicht auseinandergesetzt. Aber ich finde die Idee schon gut, dass du die ganze Zeit einfach singst. Immer alle Songs aus unserer Laufplaylist. Da schließt sich dann der Kreis.
Ja, also Gott sei Dank, das wär dann schnell erledigt. Ja, da schließt sich der Kreis und dann singe ich einfach das Lied vom Sven rauf und runter.
Perfekt. Na gut, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Trainingswoche in Chamonix und hoffe, dass das morgen aufgeht mit den Croissants beim Marathon schauen. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Danke, Ida. Ich wünsche dir eine tolle Zeit in Amerika. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst. Und ja, bis nächste Woche.
Ja, danke schön. Mein erstes Ziel ist Spaß und mein erstes ist nicht verletzen und mein zweites Ziel ist Spaß haben. Mal schauen, wie es wird.
Sehr schön. Das klingt gut.
Na dann, mach's gut.
Bis bald.